Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich plaudere lieber mit dem Publikum. Ich hoffe, Sie sind in Plauderstimmung hierher gekommen, weil ich habe wirklich nur ein Leseschnipsel mitgebracht. Sollten Sie mich niederstimmen gleich, das Buch ist dick, das Ganze hier wird interaktiv, Sie entscheiden über den Verlauf der nächsten halben Stunde, aber vertrauen Sie mir, das Plaudern wird individueller, außer die intimeren Geheimnisse meiner Steuererklärung verrate ich fast alles. Es liegt an Ihnen, was Sie sich zu fragen trauen. Also versuchen Sie Ihr Glück und starten Sie mit mir durch bei Elfenmacht. Der Roman Elfenmacht ist nach langer Zeit der erste, der komplett auf Leserwunsch nur in Albenmark spielt, also der Welt der Elfen. Ich glaube, ich habe in den letzten 13 Jahren hunderte Briefe bekommen. Ihre Menschengeschichten sind ja ganz nett, aber es steht ja immer die Elfen auf den Büchern drauf. Wäre es nicht mal möglich, dass ein Roman auch komplett nur in der Welt der Elfen spielt? Das ist nun geschehen. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Ich habe getan, was viele von Ihnen wollten. Erzählt wird die Geschichte der Jugend der sonst eher als kaltherzig introvertiert verschrienen Elfenkönigin Emmerell. Als sie jung war, war sie anders. Sie ist, man würde das heute wohl einen wohlbehüteten Ort nennen, an dem sie aufgewachsen ist. Sie ist mit den Problemen der Welt nicht konfrontiert worden. Und da Elfen ja sehr langlebig sind, dauerte ihre Jugend auch sehr lange. An diesem Ort war sie 70 Jahre. Sie verlässt den recht plötzlich, weil ihr das alles zu viel wird. Und erfreulicherweise gab es an diesem Ort eine Bibliothek. Deshalb glaubt sie, sie kennt die Welt. Was sie nicht durchschaut hat, ist, dass auch diese Welt, diese Bibliothek sehr sortiert war und man genau überlegt hat, worüber sie lesen darf und nicht. Sie ist zum Beispiel der Überzeugung, dass nachdem sie zwei ausgewählte Liebesromane gelesen hat, sich in diesem Thema auskennt. Sie wird gleich erfahren, dass die Wirklichkeit anders ist. Die Stelle, die ich zum Lesen ausgewählt habe, ist ihre erste Begegnung mit Falrach. Und um es ganz kurz zu machen, vielleicht gibt es hier den einen oder die andere, die einmal Vom Winde verweht gesehen hat, spät nachts im Fernsehen. Stellen Sie sich eine Gestalt etwa wie Red Butler vor, dann kommen Sie Falrach relativ nah. Und stellen Sie sich eine sehr arglose, junge, leider falsch bekleidete Elfe vor und dann sind Sie sehr nah bei Emmerell und die beiden treffen sich in der ersten größeren Stadt, die Emmerell besucht und in den letzten Tagen hat sie mitbekommen müssen, dass wenn man alleine reist, regelmäßiges Essen nicht unbedingt selbstverständlich ist und dass Dinge im Leben Geld kosten, das war ihr auch neu. Dieses verwegene Lächeln stand ihm gut, dachte Emmerell. Sie war sich nicht sicher, ob sie ihm glauben sollte, aber sie wollte es. »Die Leute starren mich so an«, sagte sie leise. »Das Schicksal schöner Frauen. Ich habe den Eindruck, da kennt ihr euch aus.« »Mir war es vergönnt, der einen oder anderen Dame zu Diensten zu sein«, entgegnete er unverbindlich. Sie hätte ihn gern gefragt, was für Dienste das gewesen waren, war sich aber bewusst, dass sie mit einem Elfenfürsten nicht so frei reden durfte, wie mit irgendwelchen Kobolden, die das Herz auf der Zunge trugen. Da war etwas an der Art, wie er sprach, was ihr seltsam vertraut und zugleich auch unheimlich war. Die Gasse, der sie folgten, mündete in eine breite, von Zedern gesäumte Straße. Ehrfürchtig blickte sie zu den Häusern auf. Sie waren viel größer als unten am Hafen. Auch fiel hier nirgends der Putz von den Mauern. Viele waren weiß gestrichen und hatten schöne rote Dächer. Verspielte Erker mit Fenstern aus buntem Glas reckten sich ihr aus dem Mauerwerk entgegen. Manche der Villen besaßen kleine Türmchen, die einzig deshalb zu existieren schienen, weil sie hübsch aussahen. »Ich sollte euch reinen Wein einschenken, meine Dame.« Überrascht sah sie ihn an. »Was sollte denn das schon wieder heißen? Hier gab es doch gar keinen Wein, und sie würde sich hüten, welchen mit ihm zu trinken.« »Eure Schönheit steht gewiss an erster Stelle, wenn man euch anschaut, doch...« Er hüstelte... »Die meisten Elfendamen tragen längere Kleider oder Röcke, die zumindest bis über das Knie hinabreichen, oder Hosen. Nur mit einer Tunika angetan zu sein, die auch noch etwas knapp ausfällt, mag so manchen Schelm dazu verleiten, darüber nachzudenken, welche Kleidungsstücke euch noch fehlen mögen.« »Ihr findet, ich sei nicht ausreichend bekleidet?« Erschrocken sah sie an sich hinab. Die Tunika reichte ihr doch fast bis zur Mitte der Oberschenkel. Wieder lachte der Prinz. »Ich finde das ganz gewiss nicht. In diesen Dingen bin ich sehr aufgeschlossen. Doch es gibt da den einen oder anderen, der mit Freiheit nicht umgehen kann. Und sei es nur die Freiheit, die Garderobe zu wählen, die einem gefällt.« Sie zupfte verlegen an der Tunika und versuchte, sie hinabzuziehen. Nun waren ihr die Blicke noch unangenehmer als zuvor. »Kann es sein, dass ihr eine lange Reise hattet und ihr so manche Bequemlichkeiten entbehren musstet, die einer Dame wie euch angemessen wären?« Sie nickte. »Ja, es gab recht wenig zu essen.« Sein Lächeln änderte sich. Er hatte die Augen halb zusammengekniffen. Zum ersten Mal wirkte es warmherzig. »Ich muss gestehen, einer Dame wie euch bin ich noch nicht begegnet. Ihr seid erfrischend anders und von überwältigendem Charme. Darf ich es wagen, euch nach eurem Namen zu fragen?« »Ich heiße übrigens Fallrach.« »Emerell«, entgegnete sie knapp. »Emerell«, wiederholte er langsam, als wolle er jede Silbe auf der Zunge kosten. Ein ungewöhnlicher Name für eine ungewöhnliche Frau. Auch wenn sie den Verdacht hatte, dass ihm Komplimente allzu leicht über die Lippen kamen, freute sie sich, eine ungewöhnliche Frau war sie noch nie genannt worden. Er deutete auf ein riesiges, von hohen Mauern umgebenes Gebäude, das am Ende der Straße lag. »Würdet ihr mir die Freude machen, mich in meine bescheidenen Gemächer zu begleiten, Dame Emerell?« Das war es, was ihr unheimlich vorgekommen war. Dame Emerell, die gestellte Art zu sprechen, jetzt erinnerte sie sich, obwohl es viele Jahrzehnte zurücklag. So hatte der Dunkle mit ihrer Mutter gesprochen. Der Erstgeschlüpfte, die mächtigste der Himmelsschlangen, hatte sie immer respektvoll Dame Nandali genannt. War dies vielleicht gar kein Elf? Wenn der Dunkle sie in der alten Feste besucht hatte, war er stets in Elfengestalt erschienen, und nun kam wie aus dem Nichts ein unbekannter Elf zu ihr, den alle mit Respekt behandelten. So viel verrate ich, ein Drache ist es nicht, aber Er ist keine ganz einfache Gesellschaft, das wird MRL sehr schnell merken. Er hat ganz eindeutige Absichten, bringt sie auf Abwege und wird ihr Leben sehr nachhaltig verändern in eine Richtung, die sie sich noch nicht annähernd vorstellen kann in diesem Augenblick. So, nun kommen die spannendsten 2 bis 3 Minuten des Messetages. Der Ball liegt bei Ihnen. Haben Sie denn Fragen? Möchten Sie etwas wissen? Hervorragend. Trauen Sie sich. Es gibt ein Mikro. Der Herr kommt zu Ihnen rüber, damit man Sie besser hören kann.
Ich habe jetzt schon genug von Ihren kleinen Vorlesungen erlebt, um zu wissen, dass Sie nie storyrelevante Kapitel vorlesen. aber trotzdem würde es mich interessieren, ob der, ich nenne ihn jetzt mal den dunklen Sohn, ob der wieder auftaucht in diesem Buch.
Welcher Sohn?
Der Sohn von Nachtatem.
Natürlich kommt der vor. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden eine Weile grübeln, wie es ist. Er tritt in sehr prominenter Rolle auf. Wenn Sie normal sind, werden Sie ihn nicht mögen.
Ich bin
trotzdem sicher, er wird eine Menge Fans bekommen. Ich wundere mich jedes Mal. Also zu Beginn der Drachenelfenreihe hätte ich große Wetten drauf abgeschlossen, dass der dunkle, dieser Drache, der gerade erwähnt wurde, umstritten sein wird. Nein, er hat unglaublich viele Fans, gerade unter Damen. Im Gegensatz zu den anderen Elfenromanen gibt es diesmal 2 Liebesgeschichten. Wenn Sie aber schon mal eines meiner Bücher gelesen haben, halten Sie eine Packung Kleenex bereit. Sie müssten sehr hartherzig sein, um nicht ein kleines wenig betroffen zu sein, wenn Sie mit der einen Geschichte zum Ende kommen.
Ich glaube, damit komme ich klar.
Wenn man noch keins ihrer Bücher gelesen hat und das lesen möchte, müsste man davor andere Bücher von ihnen lesen oder würde das auch so gehen?
Also Elfenmacht ist von mir so konzipiert worden, dass man es ohne Vorkenntnis irgendwelcher Elfenbücher lesen kann. Man versteht die komplette Geschichte. Anders wird es schwierig. Als Standalone-Romane ohne Vorkenntnisse funktioniert die Elfen hervorragend. Elfenwinter geht auch noch. Alles andere wird komplizierter, denn die große Elfengeschichte ist nicht ganz strikt chronologisch erzählt. Die Elfen hat eine erzählte Zeit von über 1000 Jahren, die in diesem Roman behandelt wird. Danach gibt es 2 Romanzyklen, die einmal am Anfang dieser 1000 Jahre spielen und einmal am Ende. Und dann gibt es die Drachenelfensaga, die lange, lange, lange vor den Elfen angesiedelt ist. Sie sehen also, es gibt viele Möglichkeiten, in die Elfengeschichten einzusteigen. Es gibt nur eines nicht, den garantiert richtigen Weg. Den müssen Sie selber finden. Lassen Sie sich auf das Leseabenteuer ein und dann lesen Sie, was Ihnen gefällt. Elfenmacht ist ein guter Schritt, weil, wie gesagt, das kann man ganz ohne Vorkenntnisse lesen.
Okay.
Ja, ist wahrscheinlich eine Standardfrage, aber wie geht's weiter mit den Elfen nach diesem Buch? Geht's weiter mit den Elfen?
Also ehrlich gesagt werde ich jetzt, was ich schon mehrere Jahre ankündige, tatsächlich einmal tun und 2 oder 3 Jahre Elfenpause machen. Ich habe vor einem Jahr mit einem großen neuen Projekt begonnen, aber verlassen Sie sich darauf, ich mag Albenmark. Und ich habe all diese Bücher mit Herzblut geschrieben. Und obwohl es über 10.000 Seiten sind und das vielleicht unglaubwürdig klingen mag, trage ich immer noch sehr viele Elfengeschichten in mir. Wer den Zyklus kennt, weiß, dass ich lange versprochen habe, über die Schattenkriege etwas zu schreiben. Mir hat das Verhältnis von MRL und Fallrach zueinander sehr gefallen in diesem Buch. Es hat großen Spaß gemacht, das zu schreiben, wie die beiden einander lieben oder nicht vertragen, abwechselnd je nach Tagesform. Und das werde ich auch wieder tun. Verlassen Sie sich darauf, es wird eine Pause geben, aber ich habe mich nicht für immer von den Elfen verabschiedet.
Okay.
Gut, doofe Frage, und zwar das erste Buch, Die Elfen, hat ja, wie Sie schon sagten, selbst den Titel Die Elfen, aber eine der Hauptfiguren ist ein Mensch. Wie kommt man auf eine Idee, einen Fantasy-Roman zu schreiben, der über Elfen handelt und eine Hauptfigur ist ein Mensch.
Also es gibt ja drei Hauptfiguren, Farodin, Nuramon und Mandred, den Menschen. Die Idee war ganz einfach, Elfen für sich allein sind schrecklich langweilig. Es ist so, man braucht den Menschen, den Barbaren, um die Fallhöhe herauszuarbeiten, um Drama, um komische Situationen aufzubauen und eine lebendigere Geschichte zu erzählen. Wenn man nur ätherische, schöngeistige, heldenhafte Elfen hat oder dunkle Elfen, finde ich es als Autor unbefriedigend, darüber lange zu schreiben. Deshalb war es ausgenommen bei Elfenmacht, wo ich einen kleinen Ersatz für Menschen gefunden habe, immer so, dass Menschen große Geschichten in den Elfenromanen haben, um als tragische Figuren neben den Elfen oder halt auch als vorbildliche, ganz andere menschliche Figuren neben den Elfen auftreten zu können. Denn eine der nettesten Vorwürfe, den ich am meisten unter allen Vorwürfen, die ich je zu meinen Romanen bekommen habe, gemocht habe, war der: Herr Hennen, Ihre Elfen sind so unmenschlich. Das habe ich eigentlich als Kompliment aufgefasst. Aber um das in aller Schärfe herausarbeiten zu können, brauche ich die Menschen in meinen Büchern. Deshalb kommen die immer vor.
Okay.
Hallo, eine Frage, und zwar der neue Drachenelfenband. Ist dazu eine Hörbuchvariante angedacht? Und wenn ja, wird es sie auf Audible geben?
Also zurzeit gibt es kein Hörbuch. Es gab von einem unabhängigen Verlag eine Anfrage jetzt, ob sie ein Hörbuch machen können. Ich kann da keine sichere Aussage zu machen. Schauen Sie einfach bei Audible gelegentlich rein und lassen Sie sich überraschen.
Okay.
Hallo. Was sind eigentlich Alben genau?
Albenkinder sind sämtliche Geschöpfe der Alben. Die Alben sind so etwas wie die Schöpferväter Albenmarks, die Götter dieser Welt, und alle Kreaturen, die sie erschaffen haben, die mit Verstand gesegnet sind, also durchaus auch Drachen, nennen sie die Albenkinder.
Hallo, wie Sie eben sagten, Sie haben mehrere oder über 10.000 Seiten über die Alben geschrieben. Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Sie sich komplett in den Büchern verloren haben und gefühlt mehr in Albenmarkt lebten als auf der Erde?
Fragen Sie das mal meine Familie. Es gab da so Monate, da schwebte das schon über dem Haus, dass ich vorübergehend in Albenmarkt verloren war. Ich mache diesen Beruf jetzt fast 25 Jahre und ich bin unheilbarer Optimist, fürchte ich. Obwohl ich sehr viel Erfahrung in meinem Job inzwischen habe, fange ich doch tatsächlich jedes neue Buch in dem irrwitzigen Glauben an. Ich habe es mir gut überlegt, ich habe einen Zeitplan, der realistisch ist, im Vertrag steht, der Roman soll 700 Seiten werden und ich habe jetzt 9 Monate Zeit dafür. Deshalb wird mein Arbeitstag so aussehen, ich arbeite 5 bis 8 Stunden und sollte etwa 5 Seiten schreiben, das tue ich 5 Tage die Woche und am Ende wird alles gut und das Buch ist termingerecht fertig. Es ist nie so. Es kommt immer etwas dazwischen, im 2., 3. Monat erzähle ich mir selber dann immer, naja, du machst das schon lange und der Anfang von Büchern ist schon mal etwas zäher, du liegst jetzt etwa 80 Seiten zurück hinter deinem Zeitplan. Aber das wird schon, das regelt sich. Dann gibt es so private Katastrophen, wie dass die Kinder Mumps bekommen und ich dachte, ich hätte den schon gehabt und war leider nicht so, ich habe ihn auch. Solche Dinge können den Zeitplan nochmal erheblich verändern und es wird immer spannend gegen Ende. Und da ich meist als Autor meine Bücher vorab nicht Szene für Szene durchkonzeptioniere, kann es passieren, dass, wenn mir Figuren ans Herz wachsen im Laufe des Schreibens, dass die mehr Platz für sich erobern in einem Roman als vorgesehen ist. Ein Musterbeispiel dazu ist der letzte Drachenelfenband. Der hätte 700 Seiten haben sollen, er hat über 1100 am Ende. Allerdings war ich auch zufrieden, als ich die letzte Seite geschrieben habe, weil ich die Geschichte auf diesem viel größeren Platz so zu Ende erzählt habe, wie ich das wollte. Das ist ein großes Privileg, dass ich einen Verlag habe, der mich da sehr unterstützt hat, soweit das geht. Und ich weiß sehr gut, welches Chaos ich anstifte, wenn ich zum Abgabetermin nicht abgebe. Da bringe ich eine sehr große Maschinerie empfindlich durcheinander. Und der Heine Verlag hat da regelmäßig sehr starke Nerven bewiesen, weil auch sie großen Wert auf schöne Bücher legen. Es kann trotzdem einmal vorkommen, ich unterstelle Ihnen allen, die Sie hier stehen, dass Sie gerne lesen und viel lesen. Und ich würde wetten, jeder von Ihnen hatte schon mal ein Buch in der Hand, das Sie 500 Seiten lang großartig fanden. Es war wunderbar. Sie haben es geliebt, Sie haben es verschlungen. Und auf den letzten 50 Seiten hat es merkwürdigerweise plötzlich einen anderen Ton. Plötzlich klingt es gehetzt, der Autor scheint sich für Formulierungen nicht mehr so viel Zeit zu nehmen und holter die Polter ist die Geschichte viel früher zu Ende, als Sie das erwartet hätten. Sollten Sie mal so ein Leseerlebnis gehabt haben, gehen Sie davon aus, es hat nicht jemand anders die letzten 50 Seiten geschrieben, die Zeitpläne des Autors und die Wirklichkeit des Verlagsgeschäftes sind in diesem Buch auf die denkbar unglücklichste Weise miteinander kollidiert. Geben Sie diesem Autor eine zweite Chance. Er wird alles tun, das beim nächsten Buch besser zu machen. Und ich bekenne mich dazu, auch mir ist das schon passiert. Ich verrate jetzt aber nicht, bei welchem Buch.
Ich hätte eine Frage zum ersten Teil, die Elfen. Der ging ja gleich über 1000 Jahre, glaube ich.
Ja.
Und da habe ich mich schon immer gefragt, wie lange haben Sie sich davor das alles konzipiert oder überlegt? Oder wie lange haben Sie quasi die Idee schon mit sich rumgetragen, bis es wirklich zu dem Buch dann kam? Oder hat sich das eher mit dem Buch entwickelt?
Also es dauert schon lange, bis die Ideen an einem Buch reifen. Wenn ich gefragt werde, was mein liebstes Buch ist, antworte ich in der Regel das übernächste, weil ich da noch große Freiheiten habe. Es ist aber tatsächlich so, dass ich zurzeit schon über das Buch für 2019, 2020 nachdenke, Ideen sammle, einen Pool an Vorstellungen und Geschichten anlege, was ich in diesem Buch gerne erzählen möchte. Und sehr schätze, wie viel Freiheit ich zu diesem Zeitpunkt noch habe. Das wächst dann über 1,5-2 Jahre, bis ich dann anfange, an einem Buch zu schreiben. Also der Vorlauf ist groß. Für das nächste Projekt habe ich eine eigene neue Fantasy-Welt entwickelt. Und da ich gelegentlich zu Gigantomanie tendiere und unselige Freundschaften pflege, habe ich einen Geophysiker, der im wirklichen Leben den Mars kartografiert und nebenbei aber Fantasy liebt, mit in dieses Projekt hineingezogen, der eine ganze Welt mit mir zusammen entwickelt hat. Und es wird eine Fantasy-Welt haben, das wird man zwar nie sehen, aber sie hat Platten, Tektonik, Karten, sie hat Karten zu den wechselnden Hoch- und Tiefdruckgebieten im Sommer und im Winter. Also man kann das sehr weit ausbauen. Jetzt denken vermutlich einige hier, boah, der Hähn spinnt ja. Was macht er sich die Mühe mit 1000 Sachen, die man nicht braucht? Nein, es ist besser, sie zu haben. Man schreibt anders und plastischer über so eine Welt, wenn man sie bis in den letzten Winkel in vielen Details kennt. Meeresströmungen ergeben Konsequenzen für Schifffahrtsrouten, für Kulturen, die entstehen. Ich liebe es, auf diesem Level eine Welt entwickeln zu können und lassen Sie sich überraschen, was kommt. Allerdings werden Sie erstmal nur eine einzige ganz kleine Insel kennenlernen im ersten Roman zu dieser Serie. Es gibt aber noch viel mehr. Eine Frage. Ich fürchte, das muss die letzte Frage sein, aber lassen Sie sich nicht abschrecken. Die Dame da vorne hatte sich schon mehrfach gemeldet.
Also ich habe eine handwerkliche Frage. Wie entwickeln Sie Ihre Figuren?
Das habe ich nicht ganz verstanden.
Wie entwickeln Sie Ihre Romanfiguren?
Auf unterschiedliche Art und Weise. Ich kann Ihnen nur einen Rat geben, sollten Sie auch schreiben. versuchen Sie nicht tatsächlich lebende Figuren zu porträtieren in Büchern. Ich habe schreckliche Erfahrungen gemacht und das vor 20 Jahren ganz aufgegeben, nachdem ich nach meiner Studentenzeit einen Nachbarn hatte, der schon Verbindungen zur Kölner Unterwelt hatte und während meines Studiums mir regelmäßig erzählt, wenn du mal einen neuen Rechner brauchst, das lässt sich einrichten. Irgendwo fällt einer vom Laster. Du musst nur ein Wort sagen. Ich besorg dir den. Und er war ganz anders als meine Studentenfreunde, aber ein sehr guter Freund. Und deshalb habe ich irgendwann beschlossen, ihn zur Romanfigur zu machen. Der hat sich sehr gefreut. Aus dramaturgischen Gründen musste er dann in diesem Buch aber irgendwann ableben. Und damit begann das Drama im wirklichen Leben. Ich habe ihn bis dahin regelmäßig 2-3 Mal die Woche auf der Straße im Vorbeigehen gesehen. Wir haben uns kurz unterhalten. Kaum war er im Roman tot, verschwand er im wirklichen Leben. Also die ersten 2 Wochen ist es mir, glaube ich, nicht aufgefallen. Und dann wuchs so langsam ein klammes Gefühl. Und etwa 6 Wochen später habe ich seine Mutter getroffen. Die druckste so ein bisschen rum, meinte, Ingo geht's gut, der ist in Norddeutschland bei seinem Bruder. Noch etwas später habe ich rausbekommen, nee, das war nicht ganz die Wahrheit. Der hatte einen berufsbedingten Zwischenaufenthalt in einer staatlichen Institution für einige Monate und war dann aber wieder auch ganz normal auf der Straße anzutreffen. Aber glauben Sie mir, ich habe mich vorübergehend so gefühlt, als sei ich in einem Stephen King-Roman gerade und habe mir damals geschworen, das nie mehr zu machen. Ich lasse mich durch Romane inspirieren, durch Nachrichten und denke lange nach über Figuren, die ich entwickle. Und wenn Sie nachher Zeit haben, können wir gerne auch unter 4 Augen nochmal drüber sprechen.
Gut. Danke.
Ich danke Ihnen. Danke Ihnen dafür, dass Sie den Mut hatten, Fragen hier zu stellen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich werde nie vergessen, eine Signierstunde von Umberto Eco, zu der ich mit sehr vielen Fragen gegangen bin. Und als ich vor ihm stande, brachte ich nicht mal mehr Gestammel heraus, habe nur mein Buch hingeschoben, es signieren zu lassen und bin weitergegangen. Danke, dass Sie mutiger waren als ich. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr hier wieder. Wiedersehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.